Ja, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio hier bei Calcio Berlin mit mir, Christoph Kröger, und diesmal hier aus diesem Setting. Gefällt mir einfach besser als im Podcast-Raum, und auf dem Sofa ist auch nicht so optimal. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, machen wir das mal hier am Schreibtisch, und ich beantworte natürlich, wie in jedem Frag Calcio, eure Fragen. Viele Fragen rund um die WM, logischerweise, aber auch ein paar andere Sachen dabei, ein, zwei andere Fragen, ein, zwei andere Themen. Und wir gehen rein mit einer Frage von Harun El Turco. Ja, der Name passt, denn es geht um die türkische Nationalmannschaft. Die Türkei ist bei dieser WM enttäuschend ausgeschieden mit 72% Ballbesitz und 30 Schüssen gegen Australien sowie 79% Ballbesitz, 32 Schüssen und langer Überzahl gegen Paraguay, gelang in beiden Spielen kein Tor. Lag das Scheitern an den Entscheidungen von Vincenzo Montella, etwa der geringen Rolle von Can Uzun, Ozan Kabak und dem einzigen echten Stürmer Dennis Gül? Warum fehlten trotz Spielern wie Arda Güler und Kenan Yildiz im letzten Drittel die kreativen Lösungen, sodass sich das Offensivspiel oft auf Fernschüsse beschränkte? Wie lässt sich dieses Ausscheiden erklären und was muss sich ändern, damit die Türkei ihr Potenzial künftig besser ausschöpft? Es sind sehr viele Fragen, da könnte man wirklich ein sehr, sehr langes, sehr, sehr detailliertes Video zu machen. Wir schauen jetzt auf so ein, zwei Punkte, gehen teilweise in die Tiefe, aber nicht so sehr, wie man das definitiv könnte, gerade was du ansprichst mit den kreativen Lösungen, die einfach nicht da waren, gerade gegen tiefstehende Gegner. Es ist einfach super, super enttäuschend, eine der großen Enttäuschungen, jetzt schon dieser WM natürlich. Und es ist auch so schade, weil diese Mannschaft hat so viel Potenzial, so viel tolle, spannende Spieler, ein paar etablierte Spieler wie ein Çalhanoğlu beispielsweise, aber auch die Jüngeren, von denen man auch vor allem nach der letzten EM natürlich mehr erwartet hat. Ich glaube, wir alle haben das, aber die einfach auch echt unterhaltsamen Fußball spielen kann, wenn man sie lässt. Bei der EM ist das ein bisschen besser gelungen. Jetzt mit sehr tiefstehenden Gegnern hatten sie ganz offensichtlich große, große Probleme und nicht die richtigen Antworten. Da muss man natürlich über Vincenzo Montella sprechen, der nach allem, was ich gehört habe, zumindest erstmal im Amt bleiben soll. Aber auch er hat definitiv Fehler gemacht. Ob jetzt Can Uzan, Ozan Kabak und Dennis Gül, über den sprechen wir gleich noch gesondert, ob die jetzt irgendwie, ja, da groß was am Resultat geändert hätten, kann sein, ist hypothetisch, aber gerade Can Uzun ist auch noch ein super, super junger, relativ unerfahrener Spieler auf dem Niveau. Dementsprechend weiß ich nicht, ob man das ihm jetzt vorwerfen kann. Über Mittelstürmer müssen wir sprechen, ganz klar, machen wir gleich. Wir müssen über das generelle Alter der Leistungsträger sprechen, dem Druck, der dadurch oder generell, der einfach entstanden ist durch das Potenzial, was diese Mannschaft hat, die Erwartungshaltung bei türkischen Fans, generell bei Fußballfans, glaube ich, und natürlich auch, was den Druck der Medien dann angeht. Und wir müssen auch über Pech sprechen. Aber lass uns das mal eins nach dem.
Unsere Freunde von Adidas haben es wieder getan. Sie haben die beste Fußballwerbung, oder in dem Fall sind wir ganz ehrlich, den Backyard Legends Kurzfilm rausgebracht, den ich in den letzten 20 Jahren oder so gesehen habe.
Überragend. Der hat mich außerdem aus dem Nichts gehittet. Ich habe den irgendwann, ich glaube, als YouTube-Werbung oder irgendwo zufällig als Werbung gesehen. Und ich saß da mit offenem Mund. Ich fand das so geil. Es hat mir nämlich tatsächlich echt Vorfreude auf die WM gemacht, die ich vorher, sagen wir mal, so nicht so zu 100% hatte.
Mir hat es einen krassen Throwback gegeben zu dem Plus 10 Impossible Team damals. Diese Werbung Beckenbauer, in der ja. Übrigens, das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, die ist von 2006. In diesem Spiel schießt Frank Lampard aufs deutsche Tor. Oliver Kahn ist da im Tor und der Ball prallt an die Latte, auf die Linie und raus. Und vier Jahre später bei der WM 2010 passiert einfach original genau das. Hast du irgendwas in dem Spot gesehen, wo du sagst, aufpassen, das passiert dieses Turnier?
Ah, da passieren ein bisschen zu viele kuriose Dinge, würde ich behaupten. Aber es ist halt in sich so stimmig und es ist auch geil produziert und natürlich die Besetzung. Also Timothy Chalamet, der Schauspieler, der da wirklich einmal durch diese Werbung führt sozusagen. Und dann haben sie natürlich wirklich große Namen mit am Start. Lionel Messi als Backup-Plan.
Ja, der da einfach mit Bad Bunny chillt?
Der mit Bad Bunny chillt. Dann stellt Chalamet ein Team zusammen, was dann halt eben in so einem Street-Fußball-Event antreten soll. Aus Jude Bellingham, Lamine Yamal und Trinity Rodman, der Fußballerin aus den USA. Also versucht da so ein absolutes Superstar-Team zu bilden, damit die endlich diese Local Legends da schlagen können.
Und da muss man wirklich sagen, in meinen Augen ist es die beste Fußballwerbung seit x Jahren. Ich fand es überragend gut. Es sind 5 Minuten plus. Mein Vorschlag an Adidas wäre, macht doch einfach 12 Folgen à 40 Minuten draus, weil ihr habt genug Spieler im Portfolio und ich würde es mir reinziehen.
Ja, und vor allem wissen wir nicht, wie es ausgeht.
Das ist es. Genau da wollte ich mich gerade hinaus. Ich würde es mir reinziehen und jedem, der es noch nicht gesehen hat, dem würde ich genau das vorschlagen. Guckt es euch an, denn selbst wenn es da keine Fortsetzung mehr gibt, dann ist das, was Adidas da auf die Beine gestellt hat, der Spot des Jahres.
Und dann durchgehen, also viele Schüsse hatten sie, viel Ballbesitz hatten sie auch, aber viele Schüsse bedeutet halt nicht unbedingt viele gute Chancen. Es war sehr viel Hektik in diesem Spiel, wenig Geduld. Man muss erstmal, glaube ich, festhalten, wenn Spiele so laufen, wie diese beiden Spiele eben gelaufen sind, wo du dir sehr viele Schüsse zumindest erspielst, sehr viel den Ball hast, sehr viel den Ball auch im Angriffsdrittel hast, und mehr Expected Goals hast als der Gegner, dann wirst du langfristig mehr Spiele gewinnen als verlieren. Das Problem an einer Weltmeisterschaft ist ganz einfach, es gibt halt nicht viele Spiele. Es kann nach zwei Spielen schon vorbei sein. Und ich meine, das Australien-Spiel, da hatten sie eben auch defensiv ihre Probleme. Und Australien hat sich auch einige oder genug gute Torchancen erspielt. Und gegen Paraguay, ja, da waren halt gar nicht so viele gute Torchancen mit dabei. Da hatte man am Ende einen hohen Expected Goals-Wert, einen absurden Torschusswert. Aber das setzt sich halt eher übers Volumen zusammen, was die Expected Goals angeht. Weil, also Schüsse sind ja nicht gleich irgendwie große Gefahr. Du kannst ganz viele Schüsse abgeben und trotzdem super ungefährlich sein. Und das war gerade in diesem zweiten Spiel gegen Paraguay häufig der Fall. Es gibt ja einen Grund, warum es diese Statistik Expected Goals dann irgendwann gegeben hat. Weil Torschüsse zählen alleine, das bringt halt einfach gar nichts, weil die Qualität der Torschüsse oder dieser Abschlüsse der Chancen gar nicht mit einfließt. Wenn ich irgendjemanden höre, meistens Trainer oder Spieler, die nach dem Spiel sagen, ja, wir haben uns viele Abschlüsse erarbeitet, ja, das bedeutet halt erstmal gar nichts, weil wenn die meisten davon aus ungefährlichen Positionen kamen, Fernschüsse waren, wie gefährlich warst du dann wirklich? Und da muss man halt bei der Türkei drüber sprechen. Schon gegen Australien war das ein Problem, dass man häufig aus der Distanz nur abschließen konnte und gegen Paraguay dann ebenso. Expected Goals ist auch eine Statistik mit Schwächen, gar keine Frage, weil man kann eben diese Expected Goals auch ansammeln, so wie dann in dem zweiten Spiel. Deswegen gibt es auch Expected Goals per Shot. Da sieht man dann halt, okay, so richtig große Chancen hatten sie selbst in den Paraguay-Spielen nicht. Die größte war die von Gül in der 89. Minute, wo der Ball vom Torwart prallen gelassen wird und Gül den halt nicht mal aufs Tor bekommt. Und dann war man in vielen Situationen einfach zu ungeduldig. Man hatte nicht die Kreativität, man hatte nicht die Antworten gegen diesen tiefen oder gegen diese tiefen Blöcke. Da gibt es Antworten, du musst sie dann halt auch nur umgesetzt bekommen, dass du diesen Block schnell verschiebst beispielsweise oder durch andere Bewegungen aus der Ordnung bringst. Und das ist der Türkei nicht gelungen. Da hatten sie einfach nicht die nötigen Automatismen. Und ein bisschen Pech, muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich auch dabei. Wenn du so oft aufs Tor schießt oder sagen wir mal in Richtung Tor schießt, dann noch einen Aluminientreffer mit dabei hast, das ist dann auch irgendwo Pech. Aber ich würde hier schon nicht unbedingt von jetzt großem Pech sprechen, weil letztendlich sind im Paraguay-Spiel nur 15% der Schüsse der Türken aufs Tor gekommen. Und das ist halt einfach dann auch eine gewisse Art von Unvermögen. Da wurden viele geblockt, aber viele sind auch einfach daneben gegangen. Und dann auch noch die Chance von Gül, den muss er halt aufs Tor bringen aus der kurzen Distanz, auch wenn es ein überraschender Abpraller ist. Eine Statistik noch hinterhergeschoben, ein Fun-Fact, beziehungsweise nicht so viel Fun für türkische Fans, dass die Türken sind jetzt das Team mit den meisten Schüssen auf ein Tor bei einer Weltmeisterschaft ohne geschossenes Tor seit 1966, seit das Ganze ja getrackt wird. Aber ja, die Abschlussqualität ist ein Faktor. Hätte der Türkei ein richtiger Mittelstürmer gut getan? Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde, wenn diese WM eine Sache ganz besonders zeigt, aus sportlicher, taktischer Perspektive, dann ist es die Wichtigkeit von Mittelstürmern, gerade eben gegen diese tiefen, tief verteidigenden Gegner, die wir ja durchaus häufiger jetzt auch haben, dadurch, dass einige kleinere Nationen jetzt mit dabei sind, durch das erweiterte Teilnehmerfeld. Aber weil halt auch Mittelstürmer dann eben Innenverteidiger binden können, Räume freiziehen für andere, Bälle festmachen, alles was dazugehört, diese ganzen Mittelstürmer-Attribute, dann selber halt in gute Abschlusspositionen kommen und dann eben auch eine gewisse Effizienz mitbringen, eine Abschlussstärke, dass du halt auch mit wenig Raum oder wenigen Chancen Tore erzielen kannst. Und das sehen wir halt, keine Ahnung, bei Haaland natürlich, gut, das ist alleroberstes Level, aber ich finde auch zum Beispiel Niederlande erstes verglichen mit dem zweiten Spiel, wo Brobbey dann in der Startelf stand. Ein klassischerer Mittelstürmer, der direkt halt absolute Mittelstürmer-Tore geschossen hat. Gerade, ich glaube, das war das erste, wo er sich fallen lässt, Innenverteidiger mitzieht, Verteidiger mitzieht, den Ball schnell rausspielt. Ähnlich haben wir es auch bei Undav gesehen, bei seinem ersten Treffer im letzten Spiel. Verteidiger mitzieht, direkt wieder in die Tiefe geht, hinter die Kette kommt und die Flanke verwertet. Das sind halt Mittelstürmer-Tore. Und gerade eben gegen diese ja sehr gut und sehr tief verteidigenden Mannschaften ist es halt gut, dann da auch eine gewisse Physis dabei zu haben oder halt die eben mit dieser Mittelstürmer-Spielintelligenz. Und ja, das hat halt wirklich einfach gefehlt. Also du hast halt nur einen klassischen Mittelstürmer mit Gül im Kader, wo du auch sagen musst, ja, okay, musst du den zwingend spielen, nur weil er halt eben der klassische Mittelstürmer ist. Der hat wenig gespielt bei Porto. Der hat nicht einen Scorer in der vergangenen Saison gegen überhaupt irgendeinen namhaften größeren Gegner erzielen können. Der ist auch noch sehr jung mit 21. Aber da fehlt dir halt, wenn du einen Aktürkoğlu drin hast, der jetzt in anderthalb Spielen 28 Ballkontakte hatte mit 1,72. Da fehlt dir halt einfach irgendwas. Und er ist auch nicht erfahren auf der Position. Der hat laut Transfermarkt.de 11 Spiele als Neuner gemacht in seiner Karriere auf Vereinsebene. Das ist dann halt, also die fehlende Größe, die fehlende Physis, dann noch mit der Unerfahrenheit auf genau dieser Position, weil du musst dich auch wohlfühlen im Zentrum. Das ist das, was ich im Doppelpass über Undav gesagt habe. Ich habe halt gegen tiefstehende Gegner gerne jemanden vorne drin, der sich im Zentrum wohlfühlt, der da auch seine Räume findet und nicht ständig ausweichen möchte, instinktiv. Deswegen, aus den Gründen, die ich angesprochen habe, einfach an Innenverteidiger binden und Bälle festmachen. Wir sehen es bei Chris Wood bei Neuseeland. Jetzt vielleicht nicht unbedingt im zweiten Spiel, haben wir es auch ab und zu mal gesehen, aber gerade im ersten Spiel, dass du einfach mal einen Ball nach vorne spielen kannst, der mit dem Rücken zum Tor diesen Ball festmachen kann und die anderen rücken danach. Andere können in die Tiefe gehen. Das hätte der Türkei auch unglaublich gut getan, wenn vielleicht mal ein Kenan Yildiz auch ein bisschen Raum bekommen hätte, dadurch, dass der Ball von wem anders festgemacht wurde. Also das Mittelstürmer-Thema, da muss man in der Türkei ganz genau drauf schauen, ob man da nicht vielleicht jemanden findet, dann in solchen Spielen gegen solche Gegner, der da irgendwie mehr helfen kann. Und das letzte Thema, was ich ansprechen möchte, ist eben, das ist halt eine Mannschaft, die hat eigentlich eine ganz gute Altersstruktur. Ich glaube, ein Problem ist aber, dass die potenziellen Leistungsträger, die Stars dieser Mannschaft mit, also gerade in der Offensive, mit Güler und Yildiz, halt super jung sind. Beide 21, ja, das ist nicht ihr erstes großes Turnier, sie haben die EM schon gespielt, aber das ist halt nochmal eine Weltmeisterschaft. Das ist eine Weltmeisterschaft, das ist nochmal, das ist die größtmögliche Bühne. Da ist unglaublich viel Druck drauf, gerade natürlich mit der Erwartungshaltung von Fans und Medien, was diese Mannschaft angeht. Unfassbar viel Druck drauf und dann stolpert man im ersten Spiel, dann ist noch mehr Druck drauf, dann guckt da wirklich die ganze Türkei drauf, dann guckt die ganze Welt darauf, dann bist du auch noch eine komplette Halbzeit mit einem Mann mehr. Ja, und dann verkrampfst du, dann wirst du hektisch, wirst du ungeduldig. Und das, finde ich, hat man extrem, extrem gemerkt, weil der Hype hat einfach vor diesem Turnier kaum Grenzen gefunden bei der Türkei und das ist ihnen so ein bisschen auf die Füße gefallen. Es ist halt super schade, wie ich schon gesagt habe. Muss man jetzt über Montella sprechen? Ja, zwingend. Weil es ist schon auch einfach eine Qualität, die türkische Nationalmannschaft wahrscheinlich noch nie hatte. Das Gute ist halt, da sind auch viele junge Spieler mit dabei. Can Uzun ist noch mal jünger als Güler und Yildiz. Ich glaube, man muss halt einfach Antworten finden dann für solche Spiele. Weil ich finde, die wenigen Umschaltsituationen, die sie dann selber hatten, die sahen immer gefährlich aus. Und das ist ja auch eine große Stärke von ihnen. Nächste Frage kommt von Philipp Auer oder Philipp Power. Kann er auch sein. Guten Tag, Krögi. Deine Top 3 Spiele bei der WM bisher? Liebe Grüße aus der Stadt mit dem Rekordtitelträger Österreichs. Das können wir schnell machen. Also persönlich, also wirklich rein subjektive Wahrnehmung. Deutschland, Elfenbeinküste, natürlich. Das habe ich backstage in der Wuhlheide geguckt. Long story. War irgendwie schon ein besonderes Ambiente für mich persönlich. Aber dann natürlich drückt man Deutschland die Daumen. Glaubt selber nicht mehr dran, dass da noch irgendwas passiert. Und dann wirklich so ein Last-Minute-Treffer, der dann letztendlich sogar zu einem Gruppensieg reicht. Das war auch, das ist so ein WM-Moment, den man, glaube ich, nicht so schnell vergisst. Ja, ich meine, wir hatten das schon mal 2006, zweites Gruppenspiel, auch ein später Treffer, der sehr wichtig war. Hier jetzt auch, Gut, jetzt hat man eine deutlich entspanntere Situation, einfach natürlich vor dem letzten Spiel, aber hier dieser Siegtreffer noch und dann noch von Undav, dann so ein Tor. Einziger Makel, vor allem an diesem Tor, war, ich habe mich gar nicht gefreut in dem Moment, weil ich war mir 100% sicher, dass es abseits ist, weil ich den Verteidiger außen nicht gesehen habe. Und Undav stand ja offensichtlich im Rücken der Verteidigung, habe halt nicht gesehen, dass das aufgehoben wurde. Deswegen war ich gleich so, na, mich 0,0 gefreut. Und ja, trotzdem, war ein geiles Spiel und dann natürlich mit einem sehr guten Ausgang. Niederlande, Japan, natürlich, weil ich auch Japan die Daumen gedrückt habe, die zweimal zurückgekommen sind. Die erste Halbzeit war langweilig, die zweite Halbzeit fand ich sehr, sehr unterhaltsam und ging hin und her, fand ich ein geiles Spiel. Und noch geiler, glaube ich, fand ich Belgien gegen Ägypten. Da war ganz viel drin, Chancen auf beiden Seiten. Und dann hatte ich auch persönlich noch einfach einen geilen Moment, weil Big Rom kam, Romelu Lukaku, ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne mag. Und der kommt rein und mit seiner ersten Aktion, er trifft nicht selber, aber in dem Moment dachte man natürlich, er hat getroffen. Ich bin wirklich aufgesprungen und habe laut gejubelt. Und wer mich kennt, ich kann beim Fußball gucken auch relativ nüchtern die Sachen betrachten. Da habe ich mich richtig, richtig doll gefreut. Übrigens auch noch ein Thema Mittelstürmer. Gut, im zweiten Spiel hat das dann auch nicht viel geholfen, aber gerade in dem Spiel auch wieder so eine typische Mittelstürmer-Aktion, die da letztendlich zum Treffer geführt hat. Nächste Frage kommt von Lazy Workaholic. Moin, nachdem die ersten Spiele absolviert sind, ranke doch mal bitte die Regeländerungen und ihre Auswirkungen danach, wie gut sie für dich im Hinblick auf eine flächendeckende Einführung funktionieren. Rote Karte für Hand vor dem Mund, Platzverweis fürs Verlassen des Feldes, frühzeitiges Streichen von gelben Karten, Countdown von Standardsituationen, Zeitbeschränkungen bei Wechseln, Zwangspause nach Verletzungen, mehr Befugnisse bei Videobeweis, Trinkpausen. Ich habe jetzt erst gelesen, dass ich die ranken soll. Ich habe mir zu allen was aufgeschrieben oder notiert, wie ich die finde. Aber dann machen wir das mal hier on the fly, ranken. Okay, also gehen wir mal von einfach zu ranken zu schwer zu ranken. Trinkpausen kommen ganz nach unten. Ich meine, das liegt vor allem daran, dass ich keine der anderen Regeländerungen jetzt so richtig scheiße finde. Die Trinkpausen als solches finde ich ja nicht absolut verwerflich. Sollen die eine kleine Pause machen zum Trinken? Das haben wir auch schon in anderen Spielen, wo es sehr heiß war, schon häufiger gesehen. Und ich finde es ja auch okay. Ich fände es sogar okay, wenn man das pauschalisiert sagt für diese WM. In jedem Spiel gibt es zwei Trinkpausen. Aber die sind viel zu lang. Also 3 Minuten. Das sind halt, Niklas hat da ja auch schon drüber gesprochen im Frakalcho. Das ist halt jetzt ein Viertelsport. Du kannst komplett die Herangehensweise einer Mannschaft als Trainer komplett auf den Kopf stellen in so einer Pause, weil du alle nochmal direkt zusammenbekommst. Du kannst taktisch so viel verändern. Man sieht es ja auch an den Matchverteilungen sozusagen oder der Game Control Index, wie er variiert nach diesen Pausen. Das sind halt einfach jetzt Viertel aktuell bei dieser WM, in der Fußball gespielt wird und nicht mehr Halbzeiten. Deswegen, Trinkpause als solches ist jetzt nicht so verkehrt. Von mir aus, ey, ganz ehrlich, sollen die halt ihre Kohle damit verdienen. Du kannst auch in 60 Sekunden, spielst du einen Superspot oder wie die das nennen, 30 Sekunden, ja, zahlen die im Zweifel wahrscheinlich sogar noch mehr, dass sie der eine Spot sind, der gezeigt wird, die Brands und die Kunden. Ja, von mir aus. Aber 60 Sekunden reicht doch vollkommen. Dann kannst du halt, wenn du am Fernsehen guckst, kannst du nochmal schnell aufs Klo gehen, dir ein neues Getränk holen. Fair enough. Unterbrechung gibt es beim Fußball genug, dann ist es hier zumindest eine planbare. Dann gibt es einige, die ich so auf ähnlicher Höhe sehe. Lass mich nochmal schauen. Oder wir gehen sie nacheinander durch und ich sag, ob sie weit nach oben kommen oder weit nach unten. Sonst wird es zu kompliziert und zu langatmig. Also, Hand vorm Mund. Ich finde, rote Karte dafür fühlt sich sehr hart an. Ich glaube, man hätte hier auch mit Gelb arbeiten können. Ich weiß, warum man es macht, natürlicherweise. Ich finde es auch sehr, sehr gut, jetzt vielleicht mal so hart zuzugreifen oder durchzugreifen, damit man diesen Trend los wird, dieses ständige, wir unterhalten uns nur noch so. Die unterhalten sich, also selbst wenn die sich nicht beleidigen, wird ja so gesprochen, damit ja kein Lippenleser irgendwie auf die Idee kommt, was man sich da, also vielleicht wird da mal gelästert oder keine Ahnung was, ja, was die da unterhalten. Chris Kramer hat es ja sogar gesagt, dass das mittlerweile eine natürliche Bewegung eines Fußballers ist. Wenn du dich unterhältst, dann machst du das so. Ja, aber das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Und deswegen finde ich es ganz gut, weil natürlich nicht immer, wenn die Hand vorm Mund ist, wird was Böses gesagt. Aber die Wahrscheinlichkeit, ich meine, man kriegt ja auch keine rote Karte, wenn es nicht offensichtlich in einer Konfliktsituation ist. Beim Paraguay-Spiel war es das. So, das ist jetzt auch nur einmal vorgekommen, es nimmt jetzt nicht überhand, deswegen, es kommt über Trinkpause. Gehen wir mal so vor. Verlassen des Feldes ist noch nicht vorgekommen, deswegen würde ich es, kann ich es schon ranken. Also es geht darum, dass nicht das Gleiche passiert wie beim Finale vom Afrika-Cup, dass eine Mannschaft geschlossen vom Feld gehen kann, nur weil sie nicht zufrieden ist mit einer Schiedsrichterentscheidung beispielsweise. Dass die nicht das Spiel boykottieren können, weil das ist ja überhaupt nicht, das ist ja fernab von jeder Art von Fairplay, das ist ja fernab von der Idee dieses Spiels. Deswegen, das kommt auf jeden Fall aktuell ganz nach oben, weil das, also wie gesagt, ist nicht vorgekommen. Ich glaube, es wird auch nicht vorkommen, aber das ist eine Regeländerung, die ist notwendig. Also das Spiel wird dann halt als Niederlage gewertet, wenn eine Mannschaft das trotzdem machen sollte. Muss sein. Es kann nicht sein, dass eine Mannschaft das einfach machen kann und dann nicht entsprechend bestraft wird. Ganz nach oben. Dann haben wir die gelben Karten, also das frühzeitige Streichen von gelben Karten ist mir komplett wurscht. Also müssen wir auch noch abwarten. Nach der Gruppenphase werden jetzt die gelben Karten gestrichen, dadurch, dass man eben eine K.O.-Runde mehr hat. Ich weiß nicht, wie viel Impact das hat. Also ist ja nochmal eine Anpassung dazu, dass du halt nicht wie Ballack 2002 das Finale verpassen solltest, kannst. Da wurden sie ja nach dem Viertelfinale, glaube ich, gestrichen, ne? Nee. Wurden sie da überhaupt gestrichen? Also es kam dann eine Änderung, dass sie nach dem Viertelfinale gestrichen werden, dass du im Halbfinale quasi deine erste Gelbe bekommst und nicht fürs Finale gesperrt bist. Und jetzt wurde es halt nach der Gruppenphase oder wird es nach der Gruppenphase gemacht. Glaube ich, finde den Gedanken sinnvoll, aber kommt über Trinkpause, aber wird wahrscheinlich am Ende irgendwo in der Mitte sein. Diese ganzen Countdown-Geschichten vor Standardsituationen, ich finde, es wird nicht konsequent umgesetzt. Ich habe wenige gesehen, die dann wirklich, die sollen ja auch wirklich mit der Hand runterzählen. Habe ich selten gesehen. Grundsätzlich gut. Alles, was zu weniger Zeitspielsituationen führt, finde ich grundsätzlich gut. Deswegen kommt es über Hand von Mund unter Verlassen des Feldes. Das gilt ja auch, also das Gleiche gilt für Zeitbeschränkung bei Wechseln. Finde ich auch gut. Die sollen nicht noch ewig da hier Applaus und dann werden schon mal die Stutzen runtergezogen und dann wird weiter geschlurft. Kommt sogar noch eins drüber. Dann haben wir die Zwangspause nach Verletzungen. Oh, das finde ich auch sehr gut. Das kommt als zweitoberstes. Finde ich sehr gut, weil in meinen Augen ist es überfällig, weil es ist mir einfach seit Jahren viel zu viel Schauspielerei im Fußball. Also wie viele Situationen haben wir jetzt auch bei der WM schon gesehen. Da liegt jemand, merkt, okay, es wird nicht unterbrochen oder ihm fällt vielleicht sogar ein, okay, wenn ich jetzt länger hier liegen bleibe und das Spiel wird dann unterbrochen oder ich bleibe bis zur nächsten Unterbrechung hier liegen, dann muss ich raus für eine Minute. 60 Sekunden müssen die dann draußen warten, ob sie behandelt wurden oder nicht. Plötzlich springen sie auf und sind wieder topfit und können den nächsten Sprint anziehen. Also das ist schon auffällig und das ist eine überfällige Regeländerung, weil das Ding ist ja auch, also klar, super bitter, wenn du dich ohne Gegenwehr oder sagen wir mal in einem normalen Zweikampf wirklich wehtust, wirklich verletzt bist. Aber wenn du wirklich verletzt bist und medizinische Unterstützung brauchst, ja, dann wirst du wahrscheinlich auch, also wenn du richtig verletzt bist, wirst du auch nicht weitermachen können. Und ich finde, das wird so ein bisschen eingeschränkt. Dieses auf verletzt oder schwer verletzt tun, vielleicht ein bisschen, ja, Schmerzen haben, dass du ein bisschen kühlst. Ganz ehrlich, da kannst du auch durchstehen dann für einen Moment. Also, dass diese Schauspielerei reduziert wird, finde ich eben sehr gut. Und die Einschränkung bei dieser Regel ist ja auch, wenn das nach einem oder wenn deine Verletzung oder deine Behandlung nach einem Foulspiel oder bei einem Foulspiel passiert, wo eine Karte drauf folgt oder wo der Gegenspieler bestraft wird mit Gelb oder Rot, dann zählt diese oder greift diese Regel nicht, dann musst du nicht 60 Sekunden warten. Finde ich fair, zweithöchstes. Die VAR-Nummer, mehr Befugnisse beim Videobeweis, da gibt es ja einige, also die Eckbälle beispielsweise, gelb-rote Karten können überprüft werden, beziehungsweise die zweite gelbe, die dann zum Platzverweis führt, kann überprüft werden. Wenn es schnell geht, finde ich es gut. Eckbälle funktioniert teilweise sehr gut, wird aber gefühlt auch nicht konsequent durchgeführt. Also manchmal hat man schon gedacht, ja okay, das war jetzt kein Abstoß, es hätte Ecke geben müssen, da ist nichts passiert dann. Also ein bisschen konsequenter in der Durchführung, die Geschwindigkeit finde ich gut, das ist halt bei der WM ein großer Unterschied, weil viel mehr Leute im Einsatz sind, viel mehr Schiedsrichter und eben Leute beim Videobeweis als beispielsweise in der Bundesliga. Ich habe da mit Patrick Ittrich drüber gesprochen, als wir bei Magenta waren in München. Deswegen geht da auch alles einfach ein bisschen schneller. Ja, und auch bei den gelb-roten Karten finde ich es absolut in Ordnung, dass auch diese zweite gelbe Karte überprüft werden kann. Sind logische Änderungen in meinen Augen. Kommt jetzt aber nicht ganz nach oben, weil ja, ist halt noch mehr Möglichkeiten, dass der Schiedsrichter, dass die Entscheidung vom Schiedsrichter auf dem Feld untergraben wird. Irgendwo in die Mitte. Trinkpausen haben wir schon besprochen. Damit kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar von MostlyMo98, gute Krögi. Was sind für dich die Top 5 Meldungen im Fußball, die durch die WM komplett untergegangen sind? Liebe Grüße aus Infantinos Casino. Ich habe 5 mitgebracht. Wahrscheinlich werden sie die meisten trotzdem mitbekommen haben, aber es wird halt weniger drüber gesprochen, weil sie eben im Rahmen dieser WM stattfinden. Ganz neu, die Teilnehmer der neuen U21-Liga stehen fest. Es gibt einen neuen Wettbewerb in Deutschland, eine U21-Liga, die aber ein zusätzlicher Wettbewerb ist. Das heißt, die zweiten Mannschaften der Vereine sind trotzdem im normalen Ligabetrieb mit dabei, aber eben ein neuer Wettbewerb, der quasi so im Champions-League-Stil ausgeführt wird. Und wir haben mit dabei in der Bundesliga oder aus der Bundesliga Union Berlin, Werder Bremen, den BVB Elversberg, Eintracht Frankfurt, HSV, Leipzig, Gladbach, Bayern, Paderborn und Schalke. Bundesliga Talent Series nennt sich das Ganze übrigens. Und aus der zweiten Liga kommen noch mit dazu die Hertha, Bielefeld, Bochum, Braunschweig, Energie Cottbus, Darmstadt, Dresden, Fürth, Hannover 96, Heidenheim, Holstein Kiel, Magdeburg, Nürnberg, St. Pauli und Wolfsburg. Das sind mehr, als man erwartet hat. Ich glaube auch mehr, als die Verantwortlichen erwartet haben. Ich bin gespannt auf diesen Wettbewerb. Es ändert halt nichts am Problem, dass die Zweitvertretungen immer noch da in den unteren Ligen und vor allem auch in der dritten Liga rumgeistern. Aber gut, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Dann, zweite Meldung, Freiburg baut quasi eine Japan-Hochburg. Das ist wirklich so ein bisschen ja am Rande geschehen. Gerade so die Transfers, natürlich schaut man auf die Transfers des eigenen Vereins, aber man hat nicht alle immer im Überblick. Läuft natürlich auch etwas schleppender, so ein Transfer-Sommer, gerade bei den Top-Clubs, während eine WM läuft, das ist logisch. Können noch viel passieren, Spieler können sich verletzen, Spieler können auch nochmal irgendwie zu Shootingstars werden und da die Preise in die Höhe treiben. Dann wartet man aus Vereins- und auch aus Beratersicht vielleicht nochmal ab. Aber Freiburg baut sich eine Japan-Hochburg. Haben ja Suzuki letzten Sommer schon geholt. Jetzt kommt Mio Backhaus, immerhin Halbjapaner, mit dazu. Rihito Yamamoto kommt mit dazu. Yamamoto war bei einer anderen Japan-Hochburg in Belgien, nämlich bei St. Truiden. Die haben japanische Besitzer irgendwie mit drin. Deswegen haben die ganz viele Japaner, auch Sion Suzuki zum Beispiel war ja da mehrere Jahre. Yamamoto kommt jetzt, ist ein Sechser, kommt zu Freiburg. Und Keisuke Goto kommt von Anderlecht. Sehr spannender Spieler, sehr groß gewachsener Stürmer. Ist der eigentlich bei der WM dabei? Ich glaube schon, oder? Mal eine Live-Recherche machen. Ich glaube Yamamoto nicht, aber Goto, ja, der ist mit dabei, aber hat glaube ich noch nicht gespielt. Oder ist er eingewechselt worden? Ueda spielt da ja Stamm. Wurde einmal eingewechselt und zwar er hat 6 Minuten gespielt. Gut, das ist mir dann vielleicht durchgerutscht, die 6 Minuten. Aber ein WM-Teilnehmer. Sehr spannend. Generell der japanische Fußball wirklich auf dem Vormarsch. Sehr, sehr gute Spieler mit dabei. Und bei Freiburg sind jetzt einige schon am Start. Dann die nächste Meldung. Ronaldinho steht mit 46 Jahren vor möglichem Comeback in der dritten italienischen Liga. Ja, was soll ich euch dazu erzählen? Also er möchte gerne beim Serie C-Club Ravenna wieder Fußball spielen. Ich weiß nicht, als ich die letzten Fotos von Ronaldinho, dem 46 Jahre alten Ronaldinho, gesehen habe, sah er mir jetzt nicht so aus, als könnte er easy nochmal wieder im Profifußball aktiv werden. Aber wir beobachten es gespannt. Und die vorletzte Meldung, habe ich 6 Meldungen mitgebracht? Egal. Rieras etwas größenwahnsinnige Abrechnung mit Eintracht Frankfurt. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, der Mann hat sich im slowenischen Fernsehen geäußert. Ja, und hat da weitergemacht, wo er aufgehört hat, ne? Wirklich, wirklich ein komischer Kauz. Wirklich ein komischer Typ mit ganz komisch. Also, so langsam muss man hier ein bisschen über Realitätsverlust sprechen. Ich nenne euch mal, also grundsätzlich hat er die Liaison, also Eintracht Frankfurt und ihn, den Versuch, das zum Laufen zu bringen, hat er mit der Ehe von Brad Pitt und Angelina Jolie verglichen. Beide sind wunderbar, aber sie passen nicht zusammen. Warum? Weil es nicht nur auf das Äußere ankommt. Kleine Details entscheiden darüber, ob es funktioniert oder nicht. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Nee, Bro, du bist, glaube ich, kein Trainer für dieses Niveau. Und ich weiß nicht, ob, also jetzt mal egal, wer Brad Pitt und wer Angelina Jolie in dem Bild sein soll, ich glaube nicht, dass das zutreffend ist. Ich glaube nicht, dass das ein angemessener Vergleich ist in beide Richtungen. Er hat dann auch noch gesagt, es geht nicht darum, dass Frankfurt schlechte Spieler hat, ganz und gar nicht, aber in dieser Mannschaft gibt es keinen einzigen Fußballer, den ich in mein nächstes Projekt mitnehmen würde. Und ich kann dir auch ganz genau sagen, warum, Albert. Weil du bei deinem nächsten Projekt nicht bei einem Verein sein wirst, wie soll man das formulieren, ohne beleidigend zu werden? Albert Guerra wird keinen Verein trainieren, wo ein Spieler von Eintracht Frankfurt hinwechseln wollen würde. Das wird der Grund sein, warum du niemanden mitnimmst, Albert. Und nichts anderes. Also das ist so, so vermessen. Es ist wirklich ein Highlight. Aber gut, soll er machen. Mal sehen, wo das nächste Projekt sein wird. Ich würde ihn als Vereinsverantwortlicher nicht einstellen. Sagen wir mal so. Ruben Amorim wurde aber eingestellt und zwar bei AC Mailand. Ruben Amorim zu Milan. Ich finde es spannend. Ja, das bei Manchester United lief nicht gut, aber auch nicht katastrophal und vor allem, ja, er ist halt einfach an seiner Dickköpfigkeit gescheitert, daran, dass er eine spezielle Vorstellung hat, die überhaupt nicht zum Kader funktioniert hat. Ich glaube, die haben ja aktuell noch keinen Sportdirektor. Das kann für ihn halt sehr, sehr gut sein, dass er da sehr viel Macht bekommt und halt sehr viel mitreden kann. Und das wollte er ja auch unbedingt. Der will halt ein Manager sein oder ein Manager, kein Coach, kein reiner Coach. Da kann er sehr viel Einfluss haben. Ist jetzt ein Transferfenster, das ansteht. Da kann er sehr viel mitgestalten, kann sich den Kader vielleicht schon mal in eine Richtung bauen, die zu dem passt, was er unbedingt halt machen will. Und ein schlechter Trainer ist das ja nicht. Also das glaube ich einfach nicht. Er ist halt einfach ein bisschen sturköpfig oder stursinnig. Ja, dementsprechend, aber das sind spannende Meldungen, die es in den letzten Tagen gab. Marco Müller 1893 schreibt, Servus Krögi, Nagelsmann ist ja nicht gerade für sein Man-Management und seine Empathie bekannt. Dennoch bietet die Konstellation in der Gruppe, wir sind sicher als erster durch, gewisse Möglichkeiten. Nehmen wir mal an, Nagelsmann würde dich kurzfristig als Berater für Spielerführung berufen. Wie würdest du folgende Szenarien einordnen? Weiß-rote Grüße aus dem wilden Süden von Marco. Liebe Grüße zurück. Also, grundsätzlich, wir gehen gleich mal diese vier Vorschläge durch. Es ist super schwer einzuschätzen, was es mit einer Mannschaft in einem solchen Turnier macht, wenn man jetzt beispielsweise alle schont. Ja, aber gehen wir sie mal durch. Ich glaube, es ist halt schon die perfekte Möglichkeit, um Dinge zu testen. Ist halt die Frage, wie viel willst du aufbrechen? Wie viel willst du testen? Wie viel willst du experimentieren? Erstens, schreibt Marco, man spielt mit der gleichen Startelf wie bisher, ersetzt lediglich Sané durch Undav, Havertz übernimmt die Position von Sané und rotiert auch ab und an mal mit unseren Zauberfüßen. Er meint, glaube ich, Musiala und Wirtz. Also ich hätte mittlerweile, das habe ich, glaube ich, so auch schon mal an anderer Stelle gesagt, dass ich gerne Havertz auf rechts sehen würde, Undav vorne drin, Musiala auf der 10, Wirtz links. Mittlerweile, nach so den Eindrücken der letzten Spiele, würde ich gerne Havertz und Undav zentral haben, dass die beiden, die haben einfach ein gutes Zusammenspiel. Wer würde dann auf rechts gehen? Vielleicht kann man Musiala auch ein bisschen unter die Arme greifen, weil man ihn ein bisschen aus dem Zentrum per Definition rausnimmt. Oder man lässt Sané, man gibt Sané nochmal eine Chance. So die letzte Chance im letzten Gruppenspiel, zumindest für, keine Ahnung, 60 Minuten vielleicht. Aber Havertz, glaube ich, hätte ich, und stattdessen Musiala rausnimmt eben, wäre auch eine Idee. Ich meine, bei Sané bin ich mir halt unsicher, was der Best Case ist, wenn er ein richtig gutes Spiel macht. Bei Musiala wissen wir, wenn der ein richtig gutes Spiel macht, dann kann es halt eine Weltklasse-Performance sein. Und da bin ich mir bei Sané einfach nicht sicher. Also worauf warten wir da eigentlich? Nummer zwei, der zweite Vorschlag ist, man spielt wie bisher, belohnt aber Baumann für seine Loyalität und gibt ihm seinen ersten und vermutlich auch letzten WM-Einsatz. Sehe ich gar nicht. Das ist was du beim Spiel um Platz 3 machst. Aber also Neuer konnte sich ja auch noch nicht richtig auszeichnen in diesem Turnier bislang. Hatte noch nicht viele Chancen, was zu zeigen. Den musst du ja auch erstmal ins Turnier kommen lassen. Der ist ja auch noch nicht drin. Und jetzt dann im dritten Spiel den Torwart wechseln, nur um Baumann da irgendwie eine Chance. Und du willst ja auch das Fass gar nicht aufmachen. Jetzt mal angenommen, Baumann würde gegen Ecuador eine brutale Performance liefern. Und dann, sagen wir mal, im Achtelfinale hat Neuer einen Patzer und Deutschland fliegt raus. Boah, was wäre dann los? Ja, jetzt, also, guck doch mal, wie gut der Baumann gespielt hat gegen Ecuador. Nee, das machst du dir nicht auf. Da rate ich Herrn Nagelsmann von ab. Die dritte Option, man rotiert komplett und gibt allen Stammspielern Pause. Dadurch hätte fast jeder Spieler im Kader seinen WM-Einsatz und würde sich nicht nutzlos fühlen. Also ich glaube, es sind sogar nur noch 8, die keine WM-Minuten bislang gesehen haben. Das meinte ich eben, das ist super schwer einzuschätzen, was das mit einer Mannschaft macht. Ob du dann die anderen Spieler zu sehr aus dem Rhythmus reißt, aus dem Rhythmus nimmst. Also mir fällt da das Beispiel ein, bei der EM 24 hat Spanien beim letzten Gruppenspiel gegen Albanien einmal komplett durchrotiert. Das haben sie gewonnen und sind am Ende Europameister geworden. Wäre jetzt ein Positivbeispiel. Man findet bestimmt auch andere. Das ist das, was mir als erstes eingefallen ist. Würde ich nicht machen. Wie gesagt, ich würde eher ein, zwei Sachen ausprobieren. Und damit kommen wir zu Punkt 4. Punkt 4 ist eher taktischer Natur. Man testet eine neue Formation unter Wettbewerbsbedingungen, um die Schwächen von Kimmich in der K.O.-Runde zu kaschieren. Beispielsweise Dreierkette mit 3 Innenverteidigern. Oder Kimmich plus Matcher auf der 6, während Nini Brown die RV übernimmt. Oder mehr auf Wingback setzen, also beispielsweise Leveling in die Startelf nehmen. Ich finde den Gedanken mit der Dreierkette in der Theorie gar nicht so verkehrt, dass du Kimmich vorrücken lässt, 3 Innenverteidiger spielen lässt oder Kimmich quasi dann als Wingback. Löst aber, das macht viel mehr Baustellen auf, glaube ich, weil dann hast du Kimmich, dann musst du den kompletten Spielaufbau ändern. Kimmich dann von dieser Schiene nach innen rücken zu lassen, dann musst du da wieder eine Rotation drin haben, von mit Ball zu ohne Ball. Das würde, glaube ich, zu viel ändern. Das würde ich nicht machen. Das ist ein zu großes Experiment. Ich persönlich würde aber Folgendes ausprobieren. Ich würde Kimmich ins Zentrum zu Matcher ziehen, für Pavlovic. Und dann hinten rechts, so wie du gesagt hast, nee, Brown wäre eine Option. Brown rechts, Raum links wäre in meinen Augen qualitativ ein Upgrade, also im Gesamtkontext, weil du viel mehr Tempo auf den Außenpositionen hast, dadurch, dass Brown und Raum spielen. Du hast viel mehr 1 gegen 1 Stärke. Und auch im offensiven Bereich kannst du, glaube ich, mit Raum und Brown mehr von den Flügeln generieren, mehr Gefahr durch die Flügel generieren, als das eben mit Kimmich der Fall ist, der dann reinrückt. Dann hast du nur Sané. Gleichzeitig ist ja auch das Problem, Kimmich rückt ja so krass rein ins Zentrum bei Ballbesitz, dass der Flügelspieler auf der rechten Seite, bisher Leroy Sané, immer, glaube ich, ja, sich nach hinten orientieren muss, nicht so sehr ins Risiko gehen kann. Und ich finde, wenn du wirklich Leroy Sané eine Chance mit Ball geben willst, dann musst du ihm die Rückendeckung bieten, die er eben braucht, um dann vielleicht auch mal ein riskantes 1 gegen 1 zu suchen, ein bisschen auch mal mit seinem Tempo arbeiten kann. Weil das zeichnet ihn ja eigentlich aus. Generell gilt es dann für alle rechts außen. Deswegen eine andere Idee wäre, nicht Brown, also Brown und Wirtz haben eine super Connection auf der linken Seite. Das würde ich auch eher so lassen. Ich würde hinten rechts vielleicht mal Anton, der ja dafür mitgenommen wurde, oder Malik Chor ausprobieren in diesem Spiel. Dafür ist dieses Spiel doch perfekt, um das zumindest mal auszuprobieren, wie das aussieht. Wahrscheinlich wirst du offensiv nicht die Gegenwehr bekommen wie gegen andere Gegner, dann später vor allem im Turnier. Da wird Ecuador offensiv offensichtlich nicht gut genug. Ich frage mich halt, wo diese, also ist mir jetzt auch im Doppelpass aufgefallen, diese Mentalität herkommt, dieses bloß muss nichts an der Aufstellung ändern. Läuft doch super. Tut es das? Die ersten 60 Minuten waren für mich ein riesiges Argument dafür, irgendwas an dieser Startelf zu ändern. Und ganz ehrlich, Frankreich hat auf 3 Positionen nach einem Auftaktsieg jetzt zum zweiten Spiel gewechselt. Auf 3 Positionen, in jedem Mannschaftsteil einmal, weil die halt die erste Halbzeit nicht gut gespielt haben. Dann wird was verändert. Und Deschamps ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie dafür bekannt ist, wahnsinnig viel während eines Turniers zu ändern. 2014 ist Lahm auch irgendwann, warte mal, wie rum war es? War genau andersrum. Also Kimmich würde bei mir von rechts ins Zentrum. Lahm hat im Zentrum die ersten Spiele gemacht und wurde dann Rechtsverteidiger. Solche Veränderungen braucht es auch im Laufe eines Turniers, in meinen Augen. Letzte Frage kommt von Weser Hartbass. Hallo Krögi, wir sehen ja Bilder von Fangruppen in Nordamerika. Was sind deine Top 5, Top 10 Fans, Fangeschichten dieser WM? Grüße aus der Unistadt, unweit des schönstgelegenen Stadions Deutschlands. Unistadt, schön gelegenes Stadion? Ich weiß nicht, wie gut gelegen ist das? Welches? Das schönstgelegene Stadion ist auch so ein kleines Amateurstadion. Das habe ich irgendwo mal so mitten in einem Waldgebiet. Welches war denn das noch? Wunderschön gelegen. Aber das wird er nicht meinen. Und ich weiß auch nicht, welche Unistadt da in der Nähe ist. Egal, wir machen weiter hier mit dieser Frage. Ich habe 6 Dinge mitgebracht. Es gab eine Sache, habe ich ein Reel bei Insta gesehen, über ein Thema. Ich habe das gesehen und ich habe das ganz oft, wenn ich irgendwie emotionale Dinge sehe, dass ich ein bisschen Pipi in die Augen bekomme. Ich habe dieses Reel gesehen und habe instant angefangen zu heulen. Warte, wirklich, hing da so, oh. Und zwar ein kleiner mexikanischer Junge, der gesehen wurde oder gefilmt wurde, wie er mit anderen mexikanischen Fans gefeiert, gejubelt hat, keine Ahnung. Die hatten alle Trikots an, mexikanische Trikots, also grün, weiß, rot. Und er hatte kein Trikot und hat sich stattdessen so einen Weihnachtspulli angezogen, der halt farblich sehr, sehr gut gepasst hat. Wenn man nur mal kurz drauf schaut, dann sieht man das gar nicht. Da hat man einen Weihnachtspulli angezogen. Ich fand das so cute. Ich fand das wirklich so herzerwärmend, beziehungsweise ja auch irgendwo traurig. Und das ist dann so viral gegangen, der hat jetzt sogar ein Trikot geschenkt bekommen, ich glaube von Jiménez. Keine Ahnung, warum mich das so gepackt hat. Vielleicht, weil ich auch irgendwie, also ich komme nicht aus einem armen Haushalt, ich komme aber auch nicht aus einem reichen Haushalt, also wirklich absoluter Mittelstand, aber eine Buchhalterfamilie. Und keine großen Fußballfans dabei. Ich war der Einzige, so, der sich dann für Fußball interessiert und Fußball geil fand. Die haben halt auf die Trikotpreise auch schon früher geschaut und gesagt, ja, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall kaufen wir den Trikot. Also wenn, dann gab es vielleicht mal. Nee, es gab eher die gefälschten dann im Urlaub. Ich hatte mal so 1-2 Originale, aber ich glaube, die habe ich dann von anderen Familienmitgliedern geschenkt bekommen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir T-Shirts in einer bestimmten Farbe kaufen lassen und die dann mit dem Edding bemalt. Zum Beispiel Tomasz Rosicki beim BVB. Das war ich mit, ja, wie alt war ich da? 11? 10 oder 11? Vielleicht hat mich das deswegen auch so emotionalisiert. Nummer 2. Ein Ohrwurm sondergleichen, der ja inoffizielle WM-Song von Bosnien-Herzegowina. I am from Bosnia, take me to America. Überragend, hört euch den mal an. Ist der gut. Ich liebe den. Super Ohrwurm, nur 1,50 lang, schön für TikTok-Brains, super. Dann Nummer 3, vielleicht habt ihr es gesehen beim Spiel von Argentinien beim zweiten, 100 Jahre alter Messi-Fan, die 100-jährige Oma, die da das Schild hochgehalten hat. Einziger Knackpunkt, warum es gar nicht, also trotzdem immer noch cute, aber es ist halt ein Social-Media-Star. Ich weiß nicht, Gangster-Granny oder so, die hat, muss ich jetzt mal schauen, Gangster-Granny. So, das ist jetzt nicht eine alte Oma, die jetzt, also sie reißt Messi hinterher, aber das ist halt einfach ein Star. Ich sehe gerade, gibt es Bücher über die? Gangster Granny. Hat die Instagram? Weiß ich nicht. Gangster Granny und Ross. Hat auf jeden Fall viele Abonnenten und ist ein kleiner Star und kommt dann natürlich auch zu diesen WM-Spielen rein, aber trotzdem fand ich das mit dem Schild, fand ich super cute und wie gesagt, die ist schon häufiger bei Messi-Spielen mit aufgetaucht. Dann haben wir noch Nummer 4, die Norweger beim Yoga, beim Times Square. keine Ahnung, warum da eine Yoga-Veranstaltung war auf dem Times Square während der WM, während da, glaube ich, auch noch irgendwie so eine Tribüne ist, vielleicht für Public Viewing oder so. Auf jeden Fall haben norwegische Fans diese Yoga-Session komplett ruiniert. Blöd für die, die da Yoga machen wollten auf dem Times Square. Aber überragend, wie die das gemacht haben. Sowas mag ich immer ganz gerne. Generell Platz 5, alles von der Tartan Army, von den schottischen Fans. Und Platz Nummer 6, oder was heißt Platz, aber Nummer 6 Geschichte, die Japan-Fans, mal wieder, wie sie das Stadion aufräumen. Ich finde, das ist einfach ein so nettes Verhalten, hinter sich aufzuräumen und einfach dieses Stadion sauber zu hinterlassen und einfach den Arbeitern, Arbeiterinnen und Arbeitern da was abzunehmen. Plus, dass Jameis Winston, seines Zeichens NFL-Quarterback, da mitgeholfen hat. Fand ich auch sehr schön. So, das war's für heute von Frag Calcio. Wieder sehr viel gelabert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren sehr schöne Fragen. WM macht Spaß. WM macht Spaß. WM-Fragen machen Spaß. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht. Liken und abonnieren nicht vergessen. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao.